Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach gemacht, die erste im Jahr 2023. Wir haben ein paar Sachen zu besprechen, deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt, Kutsche. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut, Axel. Schön, dass es dich auch gibt.
Bist du gut rübergekommen?
Ja, ich bin ganz entspannt rübergekommen.
Okay, sehr schön.
Du auch? Oder bist du dafür verantwortlich, dass so wild geböllert wurde in Hamburg?
Nee, gar nicht. Ich halte auch nichts von Feuerwerk. Wir haben uns auch keins gekauft. Ich habe damit nichts zu tun. Wir haben ganz entspannt Silvester gefeiert. Raclette ist so ein bisschen die Tradition, haben wir gemacht. Kann ich dir jetzt ein paar Tipps geben, was man so gute Raclette-Fännchen, ist ja schwer zu finden. Das ist ja nicht immer nur Schinken mit Ananas und Käse in Deutschland, sondern man kann auch andere Sachen machen. Das war cool. Es hat Spaß gemacht.
Obst kommt mir nicht in den Raclette-Grill. Das ist genauso wie Pizza. Auf gar keinen Fall. Aber ich bin ein großer Freund des Raclettens.
Ja.
Wenn du da Tipps für mich hast, wäre ich empfänglich.
Ja, ich kann dir wärmstens empfehlen, Nachos im Raclette-Grill zu machen. Also du nimmst Tortilla-Chips, machst ein bisschen Mais, ein bisschen von den Kidneybohnen rein und dann nicht den Raclette-Käse, sondern ein bisschen Cheddar drüber. Lässt sie 5 Minuten drin. Das ist unfassbar lecker, weil du halt normalerweise, ich weiß nicht, ob du dir schon mal Nachos gemacht hast, machst es ja vielleicht irgendwie, du kannst auch noch Creme Fraiche reinmachen für die Feinschmecker. Aber normalerweise machst du ja, wenn du es selber machst, eine große Portion im Ofen und dann ist, wenn du mit der Hälfte durch bist, die andere Hälfte kalt. Das Geile an so einem kleinen Raclette-Fännchen ist ja, dass du eine kleine Portion Nachos, warm, lecker, auf jeden Fall, also das wäre mein Tipp 1. Tipp 2 hat mir auch sehr gefallen, ganz einfach Käsespätzle. Einfach diese fertigen Eierspätzle aus der Packung mit einem Raclette-Käse rein in den Grill. Es wird warm, es ist durch, schmeckt lecker. Dann noch ein paar Röstzwiebeln drüber. Zack, fertig, Käsespätzle.
Finde ich beides gut. Bist du auch so der Typ, der dann auch oben was rauflegt? Sei es Fisch oder Fleisch oder Brot? Oder bist du nur Team unten?
Ich bin nur Team unten rum. Obenrum hatten wir nichts, weil wir weil dann fängt es ja erst recht an zu stinken. Der Käse an sich und alles, die ganze Bude hat natürlich auch gestunken. So das Standardargument von denen, die Raclette nicht mögen. Aber obendrauf haben wir nichts gebraten, gemacht, getan. Immer nur die Pfännchen unten rein. So 4, 5 gleichzeitig. Das ist ja dann auch, wirst ja zum Sternekoch dann. Machst halt 5 Gänge gleichzeitig.
Ja, absolut. Also immer irgendwie, also mindestens 2, finde ich.
Ja.
Also man muss ja immer einen in petto haben, weil sonst muss man ja immer 5 Minuten warten.
Ja. Auf jeden Fall.
Aber ich finde auch obenrum wichtig. Also zum Beispiel so Scampis oben drauflegen so ein bisschen Knoblauchbutter vorher drauf. Das mag ich auch gern.
Mhm. Genau, aber dann stinkt es halt wirklich, ne? Dann qualmt es ja auch. Also deswegen haben
aber
wir
das. Aber es geht an Silvester. Also du bist ja nicht der einzige Stinker dann.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Ja, aber schön, das freut mich sehr.
Ja. Ich könnte jetzt noch 5 andere Pfännchen aufzählen, aber
mach mal, mich interessiert das wirklich. Auf Taco bin ich tatsächlich noch nie gekommen. Das werde ich mir auch auf jeden Fall mal machen.
Ja, haben wir jetzt auch dieses Jahr, letztes Jahr das erste Mal gemacht. Man ist ja auch immer so, dass man dann den Tag danach auch noch mal Raclette macht, weil man eh zu viel hatte. Was ich gerne auch mache, ist, klingt jetzt erstmal eklig, aber schmeckt tatsächlich lecker, wenn man diesen Spargel aus den Konservengläsern, also das, ne, das gibt's ja so Spargel in Konservengläsern, den mit bisschen Sauce Hollandaise und gekochten Schinken und dann auch wieder Raclette-Käse drüber. Auch sensationell lecker, wirklich lecker. Und ein bisschen Feinschmecker-Style hatte ich auch mit Birne, Walnuss, ein bisschen Honig und Ziegenkäse statt Raclette-Käse. Also du merkst, wir haben ordentlich aufgetischt.
Ja, Profis. Bei der Birne bin ich dann wieder raus.
Ah ja, stimmt.
Aber also ich bin, wie gesagt, sehr empfänglich für Weiterentwicklung der kleinen Raclette-Förmchen, was da so reinkommt. Ist ja auch ein Ideen-Podcast hier, du weißt das ja, das muss jetzt mittlerweile auch, das ist bestimmt 12, 13 Jahre her. Da habe ich zusammen mit einem Kumpel, der damals Eishockey gespielt hat bei den Freezers, ja auch tatsächlich mal die Idee gehabt, ein Raclette-Restaurant in Hamburg zu eröffnen.
Stimmt.
Finde ich sensationell. Also wenn du da reinkommst, du setzt dich an deinen Platz und alle Tische haben halt so einen fest installierten Raclette-Grill. Dann gibt's ein großes Buffet mit allem, was man sich so vorstellen kann. Und dann bedient man sich immer wieder, geht zum Buffet und macht sich so sein. Das finde ich super. Also ich kenne sowas nicht. Also in Hamburg gibt's sowas zumindest nicht. Und das Gute ist halt, also als Gast, als Konsument, du musst dich halt nicht darum kümmern, dass der Raclette-Grill danach wieder sauber wird, weil das ist ja wirklich nervig. Und so öfter du ihn benutzt, umso abgenutzter ist es ja. Du musst nicht, 500 Zutaten kaufen, sie noch klein schnibbeln und so weiter, sondern das wird dir alles abgenommen. Du gehst nur rein, lässt dich inspirieren, füllst deine Pfännchen und gehst dann wieder. und zahlst, keine Ahnung, wahrscheinlich so eine Pauschale oder so. Mhm. Und auch die kann man ja clustern, also irgendwie basic, dann gibt's halt die normalen Sachen und dann noch so zwei andere Sachen. Und so Fisch ist dann wahrscheinlich ein bisschen teurer, also Garnelen und so weiter, als jetzt Fleisch. Finde ich immer noch super. Wir haben das auch tatsächlich mal durchkalkuliert, hatten auch schon jemanden für den Service, weil wir keine Ahnung hatten, aber die hat damals im Service gearbeitet. Aber letztlich davon Abstand genommen haben wir, weil uns gesagt wurde, dass das mit der Schutzgeldmafia in Hamburg ein bisschen schwierig sein könnte. Also so ein Laden würde ja dann Sinn machen in Eppendorf oder so zum Beispiel. Mhm. Und so war es damals, keine Ahnung. Wir haben das auch nie überprüft, aber wenn da neue Läden eröffnen, dann stehen da immer nicht ganz so nette Männer wohl vor der Tür und sagen, ach, das ist ja schön, was ihr hier macht, wir wollen euch gern beschützen und wenn ihr nicht wollt, dass wir euch beschützen, beschützen wir euch trotzdem, weil sonst machen wir euch den Laden kaputt und dann haben wir davon Abstand genommen. Aber so ein Raclette-Restaurant hätte ich auch immer noch total Bock drauf. Ich glaube, es funktioniert. Und es wird ja auch viel getrunken dabei, weil es ist ja gesellig. Also wenn du, weiß ich nicht, zu 6 oder zu 8 so einen Tisch mietest, triffst du dich um 19 Uhr und dann sitzen die Leute da ja auch so bis 22, 23, 24 Uhr, bestellen immer wieder neue Getränke nach uns, wissen wir ja auch, Geld verdient in der Gastronomie wird durch Getränke. Ich glaube, das funktioniert.
Ja, das ist eine geile Idee. Also ich weiß nicht, ob es das nicht schon gibt. Ich würde irgendwie vermuten, dass es das gibt, aber selbst wenn nicht. Und wenn man halt nicht obenrum am Tisch selber macht, sondern dann aus der Küche von einem gelernten Koch noch ein geiles Stück Steak dazu bekommt oder so, ist ja auch geil.
Ja. Und eigentlich, also das war noch on the top quasi, dass es auch so Tische mit heißen Steinen gibt, das kenne ich aus den USA, wo du dann quasi auf heißen Steinen so dein Fleisch legen kannst oder dein Fisch und so weiter. Vielleicht verfeinerst du es auch noch mit Fondue, also dass du auch noch Fondue-Tische hast, wo so ein großer Fondue, Käse-Fondue-Topf eingelassen ist. Ich stelle mir das super vor. Wenn das irgendjemand mal umsetzen will und braucht da noch Input, gern bei mir melden. Ich mach mit. Einfach mitmachen.
Einfach mitgemacht. Geil, ja, eine coole Idee. Cool. Warst du mal in der Schweiz, hast du da mal Raclette bestellt?
Nein, noch nie.
Weil da ist es ja anders. Deswegen, ich glaube, man muss auch aufpassen, wie man es dann hier nennt. Nicht, dass da Irritationen auftauchen. Wenn du, ich war jetzt letztens in Zürich, habe ich Raclette bestellt. Da wählst du den Käse aus. Also in der Schweiz geht es ja um den Käse. Und dann kannst du irgendwie aus 8 oder 12 oder was auch immer verschiedene.
In der Schweiz geht es doch immer nur um Käse und um Geld, oder?
Ja, das kann sein. Aber da wählst du sozusagen besondere Käse aus und dazu kriegst du eigentlich mehr oder weniger immer dasselbe und kannst dann ein bisschen variieren. Aber es gibt, glaube ich, immer Kartoffeln, Gewürzgürkchen und so Maiskölbchen, diese kleinen Dinger, gibt es standardmäßig dazu. Und dann kannst du auch sagen, ich hätte gerne noch ein bisschen gebratenes Hähnchen oder so zu. Aber zumindest in dem Laden in Zürich, wo ich war, ist es so, dass der Käse das Raclette ist und der Rest ist sozusagen, wir definieren das ja ein bisschen anders in Deutschland mit
ich
unseren
Fännchen. Ich bin sehr hungrig jetzt. Ich habe großen Appetit auf Raclette, so ein Mist.
Ja. Ja. Ich auch. Habt ihr denn irgendwelche Silvestertraditionen?
Außer trinken?
Ja?
Nee. Also meine Frau und ich, wir haben so ein gemeinsames Büchlein. Wir sind ja auch schon eine Weile zusammen. Da schreiben wir dann immer so rein, also blicken zurück. Mhm. Also was hat uns das letzte Jahr eigentlich so beschert? So in Stichworten quasi und blicken dann auch immer voraus, auf was freuen wir uns besonders im nächsten Jahr oder was nehmen wir uns vor? Sowas machen wir eigentlich immer. Das machen wir entweder vor 0 Uhr oder nach 0 Uhr. Mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Das stimmt, ja.
Kommt immer darauf an, ob wir alleine sind oder nicht. Wenn dann noch mehrere Leute dabei sind, so wie jetzt, ist es natürlich ein bisschen blöd, sowas reinzuschreiben. Dann. Wir ziehen uns mal kurz zurück.
Das stimmt. Ja. Aber willst du verraten, eine Sache, die du da reingeschrieben hast für 2023?
Jetzt noch nicht. Okay. Vielleicht kann ich da später drüber sprechen.
Okay, ich bin gespannt, ich komme drauf zurück. Aber
es stehen auf jeden Fall schöne Dinge an, aber ich spreche ungern über ungelegte Eier. Aber das könnte sich schon bald ändern.
Ah ja. Du machst uns neugierig auf jeden Fall.
Habt ihr denn so Silvestertraditionen?
Nö, außer halt diese Raclette-Geschichte, nicht so richtig. Klar, haben wir auch so ein bisschen mal überlegt. Und wir sind zum Beispiel an dem Abend durch unsere Fotogalerie. Das ist ja so das neue Gedächtnis der jungen Menschen. Wir sind durch unsere Fotogalerie auf dem iPhone gegangen und haben geguckt, wo waren wir im Januar, was war nochmal im Februar. So ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Was auch ein bisschen traurig ist, ehrlicherweise, dass man sich das nicht selber merken kann. Ich bin auch kein großer Fan zum Beispiel, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, auf Konzerten Fotos zu machen und so. Aber wenn man dann das Jahr Revue passieren lassen will und dann sieht, ach guck mal, da waren wir, dann habe ich ein Foto gemacht, als da jemand aufgetreten ist, dann weiß man das noch eher doch irgendwie.
Dann ist es doch ganz nett, ne?
Ja, kann doch ganz nett sein. Ansonsten ganz entspannt. Wir waren auch immer um 1 schon im Bett. Also es war ein ganz entspanntes Silvester.
Ja, ich weiß noch, also das finde ich so nachträglich irgendwie so schade. Ich habe, wann war das denn? 2011 muss das gewesen sein, glaube ich, oder so. Da haben wir Whale-Watching gemacht in Kanada. Und ich wollte schon immer mal Wale in echt sehen. Und wir haben tatsächlich welche gesehen. Und da hatte man, glaube ich, noch nicht so wirklich diese super Smartphones. Dann hatte ich noch so eine kleine Videokamera quasi dabei und habe die ganze Zeit dann gefilmt, wie diese Tiere ans Wasser, an die Oberfläche gekommen sind und so, statt es einfach mir mit meinen eigenen Augen anzugucken. Also das finde ich so nachträglich ein bisschen schade. Das würde ich tatsächlich nicht anders machen.
Ja.
Aber so bei Konzerten irgendwie mal mit Filmen, das finde ich okay. Aber natürlich nicht durchgehend.
Nee, genau. Das ist ja, also wenn du so Live-Übertragung von Konzerten siehst und erstmal, bevor es losgeht, alle die Handys oben haben, ist schon komisch.
Ja. Um Raclette einmal abzuschließen, weil also das war ja spontan, dass wir jetzt irgendwie darüber gesprochen haben. Wenn jemand noch ein schönes Raclette-Rezept oder eine Idee habt oder so, dann lasst uns das gerne wissen. Einfach gemacht ist ja auch euer Raclette-Podcast des Vertrauens. Das interessiert uns wirklich. Schreibt uns gerne auf Instagram. Einfach gemacht Podcast ist da das Handle, eine DM. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns. Mal schauen, was wird.
Genau, lassen wir uns überraschen. Dann kochen wir das irgendwann mal nach. Dann machen wir irgendwann mal...
Spricht man da von Kochen, Axel, tatsächlich, bei Raclette?
Köcheln oder was?
Wir brutzeln es nach. Wir brutzeln es nach.
Wir brutzeln, okay.
Wir brutzeln.
Die Raclette-Brutzelerei.
Ganz genau.
Okay, ja. Machen wir. Aber weil du es gerade gesagt hast, Revue passieren lassen, ich würde gerne ganz kurz mit dir über Elis ehrlichstes Video sprechen. Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen, oder?
Das habe ich nicht mitbekommen. Ich hätte mich gefreut, wäre das dritte Wort jetzt auch ein E für die Alliteration.
Ja.
Elis ehrliche Einschätzung
Einblicke.
Oder so. Einblicke, ja. Noch besser.
Ja. Ja. Genau, ich kann dir Elis ehrliche Einblicke aus dem Jahr 2022 verraten. Er hat angefangen mit der Penisgröße und ging dann aber irgendwann auf Einnahmen. Mhm. Was interessiert dich mehr?
Ehrlich gesagt die Einnahmen.
Okay.
Warum ging es denn um die Penisgröße?
Ja, das ist, also das Video, das heißt halt sein ehrlichstes Video. Ich würde das sogar ein bisschen unterschreiben. Ich gucke jetzt nicht alle Videos von ihm, aber er probiert halt alle möglichen Fragen, die ihm gestellt werden, immer ehrlich zu beantworten. Und es wurden halt scheinbar ein paar Fragen zu seinem Gemächt gestellt. Und das wollte er dann auch beantworten. Einfach mal
packen wir das Video in die Shownotes?
Können wir machen, ja. Da gibt's auch zwei Aufschläge von. Ich habe jetzt hauptsächlich mich aufs erste konzentriert, weil da wird nämlich die Frage gestellt, wie viel Kohle hast du im Jahr 2022 gemacht? Und ich finde es irgendwie ganz spannend, mal zu sehen. Ich weiß nicht, wie alt er ist, was, 25, 24 ist er, glaube ich, was so jemand im letzten Jahr an Einnahmen hatte. Mal so frei raus, was schätzt du insgesamt?
Brutto.
Ja, brutto vor Einkommens- und sonstigen Steuern, ja.
Also was die Marke Eli quasi für einen Umsatz generiert hat.
Genau. Mit all seinen Beteiligungen.
10 Millionen.
Ja, nee, aber er sagt so 5 bis 6 Millionen Euro brutto hat er 2022 mit allem ungefähr für sich als Eli gemacht. Da darf man nicht vergessen, dass er damit ja auch Companies aufbaut, die einen gewissen Wert haben. Er hat es wirklich nur probiert darauf zu beziehen, wie viel zieht er im Jahr 2020 aus jeder Firma. Dazu zählt VitaVate, das ist dieses Getränk, glaube ich, zu den Top-Ziehern, nämlich 1,3 Millionen Euro. Also ne, 1,3 Millionen Euro nur mit VitaVate. Dazu dann Elevate, ist eine Klamottenmarke, 1,1 Millionen Euro. Und danach kommt erst oder auf gleicher Höhe Twitch und YouTube. Mit Twitch ungefähr 1,1 Millionen, mit YouTube ungefähr 1 Million Euro. Nur in 2022 durch Werbung. Was er nicht erzählen darf, wo ich aber mir vorstellen kann, dass es auch noch mal ein bisschen mehr ist, ist halt Partnerdeals. Also es sind diese 1 Million Euro YouTube ist wirklich nur Werbeeinnahmen, die bei Videos geschaltet werden. Das ist schon verrückt. Das ist schon crazy.
Total. Das muss man ja auch sagen, also das darf man, finde ich, dann immer nicht vergessen, wenn man darüber redet. Der arbeitet halt auch echt viel und streamt auch echt viel. Ne? Also er macht auch sehr viel, um so viel Geld dann zu bekommen.
Und er hat die letzten Jahre auch viel dafür vorbereitet, viel dafür liegen lassen und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Aber das ist ja das Charmante eigentlich an digitalen Medien. Immer wieder, wenn wir drüber sprechen, ob du etwas produzierst für 5 Leute oder für 500.000 Leute. Der Aufwand ist erstmal derselbe, sodass man dann neidisch wird, wenn es einer produziert für 500.000 oder 5 Millionen Leute, weil er denselben Aufwand hat wie jemand, der das für 5 Leute macht. Aber genau, das ist halt immer der Unterschied. Er macht zum Beispiel auch einen Podcast, das fand ich ganz interessant für uns. Da hat er gesagt, so jede Folge hören ungefähr 100.000 Leute, das ist für einen Podcast auch nicht wenig. Und er macht damit er nur selbst 150.000 Euro im Jahr. Also er verdient alleine mit seinem Podcast mehr als gefühlt jeder mit seinem Jahresgehalt.
Aber pro Podcast-Folge 100.000, das ist ja schon Top 5. Nee,
nicht
5.
pro Podcast-Folge, im Jahr. Im Jahr.
100.000 Hörer pro Jahr.
Ach so, nein, genau, 100.000 Hörer pro Folge.
Das ist ja schon Top 5 in Deutschland, oder? Also ich meine, so top gehörte Podcast-Folgen sind so knapp sechsstellig. Gemischtes Hack, Fest und Flauschig, die werden auch nicht viel mehr haben, oder?
Doch, glaub schon.
Ja?
Ja, also ich glaube, so ein Gemischtes Hack hat auch wesentlich mehr als 100.000 pro Folge, oder?
Okay. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja. Mir ist nur aufgefallen, also vielleicht wird es mir auch jetzt erst ausgespielt, dass TikTok auch...
Guck mal hier, mehr als 1 Million Hörer lauschen jede Woche der Show von Comedian Felix Lobrecht und Autor Tommy Schmidt. Mehr als 1 Million Leute hören Gemischtes Hack.
Pro Folge?
Pro Folge.
Krass.
Auch verrückt.
Aber die machen auch gar keine Werbung da drin, oder? Haben die mal einen Partner?
Die sind halt Spotify-exclusive, das heißt, die kriegen von Spotify Kohle, alleine dafür, dass sie ihn produzieren. Und dann gibt es ab und zu auch Werbepartner. Aber mal ganz kurz, wenn man das hochrechnet, wenn man sagt, Eli hat 100.000 pro Folge und macht damit 150.000 im Jahr und Gemischtes Hack hat das Zehnfache, dann wäre es jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber dann könnte man auch sagen, da machen die ja mindestens 1 Million Euro damit im Jahr. Ist nicht so schlecht wahrscheinlich.
Ja.
Krass. Müssen wir noch uns ein bisschen anstrengen und ihr müsst da draußen den Podcast noch ein bisschen teilen und dann wird das auch irgendwann. Und dann teilen wir uns das alle untereinander wieder auf. Wir machen da so ein soziales Experiment draus.
Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es teilen kannst oder ob es mir nicht ausgespielt wurde, auch TikTok wird immer mehr zur Livestreaming-Plattform, oder? Also in meinem Algorithmus komme ich jetzt immer wieder auf irgendwelche Leute, die so World of Warcraft oder so spielen, wo man dann live zuschauen kann. Ist das neu, der Trend?
Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ja, ich bin bei dir, es wird mehr, aber es ist nicht neu, dass sowas auch bei TikTok kommt und läuft.
Und?
Also bei mir ist auch so, jedes 6., 7. Video im Feed ist immer so ein Live-Video und davon wahrscheinlich jedes 5. ist dann auch so ein komisches Spiel, was gespielt wird oder so, ja.
Das ist bei mir ganz komisch, das hat mir auch zu denken gegeben. Also bei mir ist auch so, jedes 5., 6., na sagen wir mal 7., 8. Ding ist so ein Live-Ding, jetzt live anschauen. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch regelmäßig Chinesen und Inder dabei, wo ich mich dann frage, okay, warum, lieber Algorithmus, glaubst du, dass ich mir jetzt einen chinesischen Livestream anschaue? Aber vielleicht werden die dann besonders von TikTok gepusht und das wird jedem ausgespielt. Sag mir bitte, dass es bei dir ähnlich ist.
Bei mir sind es nicht so viele, aber doch ab und zu auch mal, ja.
Okay, gut. Und drückst du dann drauf und guckst dir das an, was so in Indien gerade angesagt ist?
Nee, ehrlicherweise nicht. Nee. Okay. Wenn ich live sehe, wische ich immer schon weiter, weil es nicht meiner TikTok-Gewohnheit entspricht. Aber apropos,
ich habe noch zwei Fragen, Axel, das passt gerade so super. Und du bist immer der Mensch, der mir es dann genau erklärt. Ich habe mitbekommen, dass Monte jetzt auch mal live gegangen ist auf TikTok und gleich Rekorde gebrochen hat. Was steckt dahinter?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen.
Ah ja, irgendwie 45.000 Live-Zuschauer. Monte ist jetzt auch mal live gegangen und hat dann gleich den deutschen TikTok-Rekord geknackt. Innerhalb von 15 Minuten. Das ging ratzfatz. Unglaublich. Und die zweite Frage, die ich habe, da bin ich noch nicht tiefer eingetaucht. Seven Wars Wild nochmal kurz, so retrospektiv. Da war ja ein Joris dabei. Mhm. Der wird bei mir immer doll kritisiert. Der sei so heulig und so. Wer ist denn dieser Joris?
Joris ist für mich auch das erste Mal mit Seven Wars Wild irgendwie so an die Oberfläche gespült worden. Ich weiß nicht, wo der vorher war, was der vorher gemacht hat. Ich habe so ein bisschen, war ich zumindest der Meinung, war es am Anfang das Wording Wildcard. Den kannte man vorher nicht. Das war vorher irgendwie nur ein Zuschauer, aber der hat sich qualifiziert. Kann ich mir auch eingeredet haben, weiß ich nicht. Ich glaube so. Und genau, ich kriege auch so ein bisschen mit, dass er und auch die Sabrina, die da teilgenommen haben, ja beide so ein bisschen ihr Fett wegkriegen. Ich will da gar nicht draufhauen. Ich kann nur so viel sagen, bei Joris habe ich so ab der 3. Folge auch immer wieder übersprungen. Also irgendwann ging es mir dann auch so.
Genau, das habe ich auch mitbekommen. Der hat viele genervt und das
aber
war auch
so. Also ich glaube, weil er halt sehr, sehr im Detail ist. Also wenn das so ist, was ich gerade mir vielleicht ersponnen habe, dass er sich qualifiziert hat, dann auch, weil er sehr viel Wissen hat. Das hat man in den ersten 1-2 Folgen gemerkt. Der hat sich doll dafür interessiert, was da ist und so. Aber irgendwann war es dann, ist es so ein bisschen umgesprungen, auch bei mir persönlich. Aber menschlich finde ich die jetzt nicht schlimm. Aber wenn dann du Folgen hast, die 1:40 sind und dann guckst du dir eine Viertelstunde Joris an, dann überspringe ich lieber die Viertelstunde, nutze die Zeit wisely und guck mir noch die anderen Sachen an. Das war bei mir auch so, muss ich zugeben.
Du bist ja Dschungelcamp-Ultra. Guckst du dir jetzt auch wieder das kommende Dschungelcamp an oder ist die Zeit vorbei?
Die Zeit ist vorbei. Lineares TV ist bei mir wirklich, ich weiß noch nicht mal, wie ich Lineares TV empfange. Wenn ich RTL gucken will, brauche ich wieder irgendein Abo und keine Ahnung. Nee, das ist bei mir vorbei, das gibt's bei mir nicht mehr. Das habe ich lange, gerne, oft geguckt, das stimmt.
Immer. Also ja. Ich weiß, also Anfang des Jahres konnte man dich eigentlich abends nie treffen, weil, da gibt's die neue Folge vom Dschungelcamp, das muss ich sehen. Ehrlich, Axel, ist das dein Ernst jetzt? Ja, es war dein Ernst.
Das hat sich erledigt, ja.
Das stand auch lange, ich glaube, bei Twitter in deiner Bio. Trash-TV-Liebhaber oder so.
Ja, das stimmt. Ist ja immer noch, nur halt jetzt ist der Kanal ein anderer. Ich gucke zum Beispiel, das ist jetzt kein Trash, sondern eher im Gegenteil, würde ich dir ans Herz legen. Ähnlich wie Seven vs. Wild mit kürzeren Folgen. Und auch Otto, hier Otto Bulletproof, der auch bei Seven vs. Wild war, der da den Guide macht, ist mit Trimax, seinem Bruder, die für mich die identische Stimme haben. Die klingen einfach gleich. Wenn du mir keine Gesichter zeigst, kann ich dir nicht sagen, wer es ist.
Ottos Bruder oder Trimax Bruder?
Nee, Trimax und Trimax Bruder. Nicky heißt er. Der macht auch selber YouTuber, so Psychologie-Videos. Und noch zwei andere, Mickey und Chef Strobel, sind ganz oben im Norden von Finnland und müssen sich durch den Schnee, also sozusagen das Gegenteil von einer paradiesischen Insel. Die Folgen sind so 20 Minuten lang, kann man sich gut angucken. Ist auch schön produziert, gut gemacht, hübsche Bilder, schöne Drohnenvideos von Schneelandschaften. Nerd in the Dirt heißt das Ganze.
Schöner Titel. Trimax ist auch wahnsinnig aktiv, oder?
Ja, jeden Tag gefühlt.
Nee, aber auch so besondere Sachen. Irgendwie, ich habe jetzt mitbekommen, jetzt hat er doch auch vor kurzem, ich glaube, das war vor dem Jahreswechsel, so ein Fußballturnier organisiert in Köln oder so. Das kam aber nicht so gut an irgendwie. Da habe ich öfter so Mitschnitte gesehen, Geld bezahlt für Trimax Fußballturnier, hat sich nicht gelohnt und so.
Okay, das ist mir nicht ausgespielt worden, aber weißt du, was das eigentlich Spannende daran ist? Genau, er hat zwischen den Jahren den großen Kick gemacht. Und der große Kick sollte eigentlich auf Eis stattfinden, das war der Zusatz. Hast du es mitbekommen, dass das nicht stattfinden durfte, weil die Produktionsfirma Brainpool oder sogar Raab TV eine einstweilige Verfügung erwirkt haben, dass sie das nicht machen dürfen, weil die der Meinung sind und vor Gericht scheinbar sinnvoll dargelegt haben, dass sie darauf sowas wie ein Patent haben, dass sie das machen dürfen, aber kein anderer. Und dann hat sich Trimax da aber schön mal, hat er sich als Steilvorlage genommen mit Stefan Raab in irgendeinen Thumbnails und so. Raab-Produktionsfirma verbietet uns Fußball auf Eis. Also die Idee war eigentlich eine andere. Und dann ging es halt scheinbar nicht. Und dann haben sie ein ganz normales Fußballspiel draus gemacht.
Wahnsinn. Also ich kenne das so ein bisschen aus der Footballerei. Wir machen da ja regelmäßig so Live-Watchereien oder auch eine Super Bowl-Party oder was auch immer. Das ist also überhaupt nicht vergleichbar. Aber man fängt ja immer bei Null an und muss dann so viel bedenken und sich um so viel kümmern und regelmäßig solche Events auf die Beine zu stellen, das macht er natürlich nicht alleine und das macht er auch nicht hauptverantwortlich. Aber apropos hauptverantwortlich, am Ende ist er der Hauptverantwortliche, weil er wahrscheinlich dafür haftet und weil er mit seinem Namen dafür steht. Das finde ich schon krass, also Wahnsinn.
Das stimmt.
Was für ein riesen Aufwand. Das ist die machen das ja auch in großen Arenen, auch dieses Boxen, was sie da gemacht haben.
Auch wieder in der Lanxess-Arena.
Solche Events auf die Beine zu stellen.
Ja, auch wieder in der Lanxess-Arena in Köln. Also da steckt ein bisschen was hinter, das stimmt.
Ja. Den habe ich auch gesehen bei Leroy im Interview, da ging es dann natürlich auch um Kohle und so weiter. Das ist schon krass, aber ich finde immer bei solchen Leuten, die das dann irgendwie seit Jahren machen, sich was aufgebaut haben, ist es dann auch total verdient. Ich bin nur immer wieder erstaunt, wie viel Geld, wie viel Umsatz man dann tatsächlich auch im Netz machen kann, indem man einfach nur authentisch ist und das macht, worauf man Bock hat. Und also es ist so, weiß nicht, es gibt mir irgendwie auch immer neuen Schub, weil auch die machen einfach. Lass uns das so einfach machen. Wir probieren das mal aus. Finde ich gut.
Ich auch. Was ich nicht so gut fand, wenn wir über Social Media sprechen, wurde dir das bei TikTok ausgespielt? Das war rund um die Jahreswende oder Weihnachten, weil als alle wieder bei ihren Familien waren, kam aus Amerika rübergeschwappt dieser Trend, dass man ein Video auf zum Beispiel seine Eltern gehalten, das Video auf die Eltern gehalten hat und dann gesagt hat, dass irgendein Promi gestorben ist. Wurde dir das
ausgespielt? Ja, das habe ich auch gesehen. Das hat mich auch gewundert.
Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, bin ich da jetzt schon zu alt für? Aber ich fand das irgendwie merkwürdig, dass man Witze über das Sterben von Prominenten macht. Das war also für die es nicht gesehen haben, die Idee war, du filmst deine Eltern und sagst dann, oh mein Gott. Und die Eltern reagieren, was ist los, was ist los? Bon Jovi ist gestorben. Und dann filmt man die Reaktion der Eltern. Was ist denn daran witzig? Ich hab's nicht verstanden.
Ja, wurde mir auch ausgespielt, den Sinn habe ich auch nicht verstanden.
Okay. Dasselbe galt für mich. Hattest du früher auch als Kind Angst vorm Weihnachtsmann?
Ach, das ist schon so lange her, Axel. Ich kann mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten.
Okay, ich glaube, ich hatte früher als Kind auf jeden Fall Angst vor dem Weihnachtsmann. Und es gab, das war auch ein Trend vor Weihnachten, dass man diese Grinch-Geschichte, dass dann irgendwie, dass man Kinder gefilmt hat, wie auf einmal ein als Grinch verkleideter Mensch reinkam und die Geschenke unterm Weihnachtsbaum weggeklaut haben. Die Kinder einfach völlig paralysiert geschrien haben. Also ist auch so, habe ich auch nicht verstanden, was daran witzig ist. Zumindest nicht vor allem für die Entwicklung der Kinder. Fand ich irgendwie ganz merkwürdig.
Habe ich aber, also solche Videos wurden mir auch ausgespielt. Zuerst kommt der Weihnachtsmann.
Ja.
Und kurz darauf kommt dann der Grinch.
Ja.
Und der Grinch und der Weihnachtsmann kloppen sich dann quasi.
Ja,
und,
genau. Das
die Kinder verstecken sich unterm Tisch und so. Ja. Also
ja, auch
ganz wild.
Wenn, viel schlimmer sind die Videos, wo der Grinch alleine kommt und die Kinder dann völlig am Schreien sind, als wenn die gleich sterben und dem auf den Grinch zulaufen und ihre Geschenke verteidigen und fand ich irgendwie.
Ich habe übrigens was gelernt, also auch noch ein Tipp, Funk. Ich bin ja großer Fan von Funk. Wie wird man es bezeichnen? Das ist das Internetangebot der Öffentlich-Rechtlichen. Kann man das so? Mhm. Ja, ne? Und da habe ich was gelernt und zwar hat Funk letztens einen Post gemacht auf Instagram, so heißen Promis wirklich. Und ich wusste bis dahin nicht, wie Nina Chuba wirklich heißt. Wusstest du das?
Nina Kaiser, oder?
Ganz genau. Nina Katrin Kaiser.
Ja.
Ist die vielleicht mit unserem Flo Kaiser verwandt und wir wissen davon nichts?
Oder mit Roland Kaiser.
Oder mit Roland Kaiser. Steckt Flo hinter dem kometenhaften Aufstieg von Nina Kaiser nach Vanessa Mai?
Ja.
Sein nächstes Sternchen.
Ja, das kann sein. Wir müssen da recherchieren. Wir werden da investigativ hinterher sein.
Das wusste ich tatsächlich nicht. Und sehr gelungen, wusste ich auch nicht. Weißt du, wie Jason Derulo wirklich heißt?
Nee, das weiß ich nicht.
Jason Joel Desrouleux. Also der ist offenbar Desrouleux. Ja, so würde ich es aussprechen. Also der ist offenbar Franco. Oder vielleicht ist er sogar Kanadier, das kann sein. Das weiß ich gar nicht. Aber der heißt gar nicht so abwegig.
Okay.
Und Lana Del Rey heißt Elizabeth Wooldridge Grant. Also ganz anders.
Ah ja.
Auch wie Apache 207 normal heißt, die interessieren mich ja nicht, wusste ich nicht. Und Jeremy Fragrance, unser neuer gemeinsamer Freund, steht hier auch drin. Daniel Schütz, geborener Sredinski.
Ja, genau. Genau.
Und den ist es sehr ruhig, der macht offenbar Silvesterparty oder Neujahrsurlaub oder so im Moment, ne? Ich habe wenig von dem gehört gerade.
Das stimmt, ja, stimmt, hast du recht, im Moment ist es ruhig geworden um Jeremy.
Der hat er sich auch zu Tode gehungert.
Daniel, wie ihn Freunde nennen. Ja. Apropos zu Tode, das sind Überleitungen in dieser Folge, das mag ich gern. Hier, der Papst wurde ja zum Chef zitiert. Oder, habe ich mir extra aufgeschrieben, den Satz, weil ich den witzig fand. Der Papst hat viele gesegnet, jetzt hat ihn das Zeitliche gesegnet. Hier, unser deutscher Papst ist ja gestorben. Mhm. Da würde ich gern kurz mit dir drüber sprechen.
Wir sind tot.
Hast du diese Fotos gesehen? Von der Aufbahrung von Papst Benedikt?
Hab ich gesehen.
Findest du das auch pietätlos?
Nein.
Okay.
Weil das ja in gewissen Glaubensrichtungen dazugehört.
Ja. Aber das, ich finde, also ja, genauso sehe ich es auch. Und ich finde es auch gut, dass wir mit dem Tod so umgehen. Was da, finde ich, dazukommt, ist sozusagen, vor 200 Jahren hat man das gemacht oder auch vor 100 Jahren. Und dann ist man dahin gepilgert und so. Und jetzt ist es halt, der wird aufgebahrt. 5 Minuten später sieht's die ganze Welt über die Medien. Und diese Fotos und auch die Videos, die so die Runde gemacht haben, das, glaube ich, da ist es dann an der Zeit zu wissen, wo ist da Ende? Wie nah darf die Kamera ran? Wie lang willst du so ein Video zeigen? Also ja, ich finde es auch cool, dass damit natürlich jeder auf der Welt Abschied nehmen kann, der sich mit dem Papst verbunden gefühlt hat. Aber ich bin schon, muss ich sagen, drüber gestolpert, einen toten Menschen aufgebahrt so präsent gesehen zu haben. Aber ja.
Viel schlimmer, finde ich, hast du das gesehen, bei der Beerdigung von Pelé. Es ist ja nicht nur der Papst gestorben, es ist ja auch der Fußballpapst gestorben, Pelé. Dass Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, dann noch Selfies auf der Beerdigung gemacht hat.
Ja.
Und sich danach dann irgendwie versucht hat, rauszureden. Naja, ich habe da so viele alte Weggefährten von Pelé getroffen und die wollten unbedingt ein Selfie mit mir, aber die können damit nicht so gut umgehen und haben mich dann gebeten, die Selfies zu machen. Also was für ein Vollarsch. Dieser Vogel ist, das ist ja unfassbar.
Ja, egal wer dich fragt, auf einer Beerdigung sollte man das vielleicht nicht machen.
Nein, also mit Lachen in die Kamera und also unglaublich.
Ja,
Wahnsinn. Unglaublich. Aber auch Überleitung des Todes, weil wir noch beim Tod sind. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Hm. Kennst du den Fall Frauke Liebs?
Nee.
Frauke Liebs wurde 2006 als 21-Jährige während der Fußball-WM in der Paderborner Innenstadt entführt und wurde knapp 3 Monate später dann tot in einem Waldstück aufgefunden. Und bis heute ist nicht geklärt, was da eigentlich passiert ist. Das ist ein total mysteriöser Fall, weil sie sich zwischendurch am Anfang auch immer noch gemeldet hat und sehr kryptisch geredet hat mit ihrer Familie. Dazu gibt es jetzt eine 10-teilige Podcast-Serie von Stern und Stern Crime, Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Jede Folge ist so im Schnitt, sage ich mal, 35 Minuten geklustert in unterschiedliche Themenbereiche und es ist wahnsinnig hübsch gemacht. Die Musik ist toll. Der Autor, Dominik Stafski heißt der, spricht den Mörder an direkt. Das finde ich sehr besonders. Mhm. So von wegen, und was hast du dann gemacht? Warum hast du Frauke dann getötet? Hattest du einen Helfer? Also sehr gespenstisch irgendwie, aber es ist wahnsinnig gut gemacht. Also wer sich für Cold Cases oder True Crime interessiert und vielleicht was von dem Fall Frauke Liebs damals mitbekommen hat, wenn nicht, ist also absolute Hörempfehlung. Das ist wahnsinnig gut gemacht. Auch die Familie, also die Mutter, der Bruder, die Schwester, der damalige Mitbewohner, alle kommen zu Wort. Es geht auch um Verdächtige aus dem unmittelbaren Umfeld damals. Auch die kommen zu Wort. Also alles wird dafür getan, um vielleicht doch noch die letzte, noch fehlende Spur irgendwie zu bekommen oder doch noch das Geständnis vom Täter zu bekommen. Super gemacht. Also kann ich nur reinhören. Du bist ja mehr so der Videotyp. Ich bin Audio-Typ. Super gemacht. Also absolute Hörempfehlung.
Aber damit hast du mich auch, das habe ich mir direkt aufgeschrieben, das finde ich spannend. Und vor allem, als du angefangen hast zu erzählen, klangst du genau wie jemand, der so einen True-Crime-Podcast macht. Frauke Liebs wurde 2000. Also vielleicht sollten wir auch nochmal überlegen, in die Schiene zu gehen, nur haben wir halt leider nicht das Wissen dazu von irgendwelchen
Cases. Na gut, das kann man sich ja anlesen, aber davon gibt es viel zu viele. Also der Markt ist abgegrast. Und es gibt viele gute, also es gibt einfach super True-Crime-Podcasts. Und wer es mag, der wird sie alle kennen. Aber also ich mag so Podcast-Serien gern. Sowas Ähnliches gab es auch schon mal vom NDR mit Katrin, wie hieß die denn mit Nachnamen? Auch das war hübsch gemacht. Also ich finde so dieser Trend, dass es immer mehr Podcast-Serien gibt. Und dieser Kollege vom Stern, der hat sich um die Recherchen hauptberuflich drum gekümmert. Finde ich total super, hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Und mit ganz vielen Zeitzeugen und Familienangehörigen und so gesprochen. Absolute Hörempfehlung. Frauke Liebs, findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens.
Und für alle, die lieber das Ganze als Bewegtbild sehen, nicht dieselbe Story, aber auch hübsch gemacht, auch schon ein Jahr alt bei Netflix, Dig Deeper, das Verschwinden der Birgit Meier. Birgit Meier, die in den, weiß ich nicht, 70er, 80ern in der Lüneburger Heide verschwunden ist. Auch eine sehr gut gemachte Netflix-Serie, Dig Deeper.
Steckt da der Göhrde-Mörder dahinter?
Exakt, um den geht's.
Genau, die Geschichte kenne ich auch, weil sie ist ja die Schwester des damaligen Polizeipräsidenten oder so, ist auch schon krass, der sich dann in der Rente erst darum kümmert, ihn zu überführen.
Genau, der in dieser Doku auch zu Wort kommt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh, krass. Ja. Meinst du, das sollte mal ein guter Vorsatz von mir sein, dass ich mir 2023 auch mal ein Netflix-Abo hole?
Ja, wenn du es nicht ins Büchlein geschrieben hast, würde ich es gerne für dich mit Bleistift zumindest schon mal dazu schreiben.
Paramount hat jetzt auch einen Streamingdienst,
ne? Ja, das stimmt. Die Diversifizierung der Streamingdienste. Paramount Plus, Disney Plus, Sky, Wow, Netflix, Amazon, alles. Du brauchst irgendwann alles.
Meinst du, es sollte jetzt auch in diesem Jahr Footballerei Plus geben?
Ja, auf jeden Fall. Für 28,99 kriegt man dann noch eine Folge Boulevard einfach, finde ich. Finde ich gut.
Okay. Ist notiert.
Oder halt direkt irgendein NFL-Spiel. Können wir mit RTL reden, vielleicht kriegen wir da was hin.
Ja, vielleicht kriegen wir da was hin. Ja, das stimmt.
Schön ist gewesen. Ich muss ganz dringend auf Klo. Ich muss die ganze Zeit schon ganz dringend auf Klo.
Ach komm, Axel, dann lass uns doch jetzt nochmal schön 10 Minuten quatschen oder so. Nein, alles gut. Was haben wir denn vor mit diesem Podcast? Wir machen einfach weiter oder gibt es irgendwie sowas wie...
Na, wir haben, genau, vielleicht kann man das so als Cliffhanger für diese Folge schon mal stehen lassen. Kutsch und ich, wir haben uns getroffen vor ein paar Tagen und ein bisschen auch über diesen Podcast geredet. Wir haben ein paar Ideen. Wir haben da so ein paar Gedanken für das anstehende Jahr. Und wenn ihr irgendwelche Gedanken, Ideen oder vielleicht auch mal Feedback habt, dann schreibt uns auch mal gern, weil darüber haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Warum hören da draußen eigentlich so viele, für unser Verhältnis so viele Leute diesen Podcast? Also falls ihr da mal was loswerden wollt und uns helfen wollt, uns selber zu finden, dann schreibt uns gerne. Nicht, dass wir da in eine völlig andere Richtung denken. Aber auch wir haben ein paar Gedanken. Die werdet ihr dann vielleicht sobald irgendwie wirklich zu Ende gedacht, mal von uns erfahren.
Haben wir eigentlich auch eine E-Mail-Adresse?
Haben wir auch. Ich rufe die aber nie ab. Also ist, glaube ich, einfach gemacht podcast@gmail.com. Ist auch die denkbar kürzeste E-Mail-Adresse, die man macht. Fast wie so eine Bundeswehr-E-Mail-Adresse.
Ja, absolut. Und das möchte ich hier auch nochmal betonen. Ich piesacke Axel auch immer wieder, dass wir euch noch was schuldig sind, nämlich die große Wortwitz-Firmengala. Ja. Axel wehrt sich so ein bisschen. Ihm fehlt das Gefühl dafür, sagt er. Ich bin da weiterhin dran. Ich finde, das müssen wir immer noch machen, Axel. Oder du sagst es jetzt halt, nein, ich mache das nicht mit und die wird es zumindest mit mir nicht geben.
Ich möchte das auch irgendwann vielleicht mal machen. Ich will das noch nicht ablehnen. Die nächste Folge wird es aber nicht, weil für die nächste Folge habe ich schon eine sehr, sehr witzige Idee über Dinge, mit denen ich, über die ich mit dir sprechen will. Jetzt habe ich es.
Okay. Gut. Ich bin gespannt. Ich lasse dich jetzt auf Toilette gehen.
Danke, danke, danke. Schönen Tag.
Stell das Mikro aber vorher aus. Habe ich in der Footballerei mal nicht gemacht.
Oh, also unangenehm.
Pro Tipp.
Danke für den Tipp.
Tschüss.
Tschüss.